Nochmal vielen Dank für die Einladung. Was wir heute vorhaben, ist ja ausgeschrieben. Wir werden sozusagen, ich werde versuchen, sozusagen einen demokratietheoretischen Zugang zu Medien zu definieren, den wir haben und wie wir das verstehen, und dann ein bisschen was über die Tiroler Medienlandschaft erzählen. Sehr in Bezug auf Eigentümer, Eigentümerinnenstrukturen, weil das so ein Spezifikum in Österreich ist. Die Geli wird dann verschiedene Möglichkeiten der Partizipation in Medien behandeln und Freirat vorstellen und die Praxis von Freirat ein bisschen vorstellen. Vorausgeschickt auch noch, wir haben keine Overheads oder keine PowerPoint, wir sind ein Radio, wir arbeiten ohne Bild. Falls es zu schnell ist oder irgendetwas, bitte unterbrechen, Verständnisfragen jederzeit. Wir haben auch eingeplant, dass wir danach nur Zeit zum Diskutieren haben. Wir werden nicht länger, glaube ich, wie 45 Minuten brauchen zu zweit. Außerdem sind wir beide keine Wissenschaftlerinnen. Das kommt auch dazu und das bitte auch zu berücksichtigen beim Zuhören. Wir reden im Grunde aus der Praxis und aus verschiedenen Beobachterinnenpositionen beziehungsweise teilweise auch aus aktiven medienpolitischen Mitmachpositionen. Wir werden ein bisschen den Schwerpunkt auf Rundfunk legen, nicht. Und wir gehen auch sozusagen bei Medien von einem Qualitätsbegriff aus, und Qualität bezieht sich vor allem auf einen Informationsgehalt von Medien. Also sozusagen, man fasst unter Medien alles zusammen, aber ich würde sagen, man muss das doch ein bisschen einschränken. Ich habe schon gesagt, aus demokratietheoretischer Sicht sind Informationen wichtig bei Medien, vor allem tagesaktuelle Informationen. Die brauchen wir für die Teilhabe an einem politischen Entscheidungsfindungsprozess. Und um das geht es vor allem. Ich meine, das ist eine Geschichte, wo wir uns eigentlich alle einig sind, dass es bei Medien um Informationen geht. Diese Informationen sind unerlässlich. Ganz egal, ob wir eine Veranstaltung besuchen wollen, ob wir irgendwas einkaufen wollen oder eben, ob wir uns an einem politischen Prozess, an Wahlen oder was auch sonst immer beteiligen wollen. Und umso besser diese Informationen sind, umso höher die Qualität und die Verlässlichkeit dieser Informationen sind, umso leichter fallen uns auch die Entscheidungen. Das Ganze empfiehlt auch sozusagen der Europarat, sich auf Medien in Bezug auf das anzuschauen. Das möchte ich kurz zitieren. The public role of the media in a democratic society applies to the news sector above all others, since the quality of the news received will affect the ability of citizens to contribute and to participate in the decision-making process which concerns them. Trotzdem ist es so, dass in weiten Teilen der Welt inzwischen Zweifel an dem demokratischen System, wie es wir kennen und wie es in die meisten Verfassungen niedergeschrieben ist, schon repräsentatives System herrscht und das sozusagen auch immer mehr wert. Man sieht das zum Beispiel an Wahlbeteiligung, die sinkt, vor allem bei Menschen unter 35, wo sie weit unter dem Schnitt ist und auch weiterhin beständig sinkt. Man sieht, dass Parteien Mitglieder verlieren, im Gegensatz zu früher extrem viel. Es gibt dieses Wort der Politik- oder Demokratieverdrossenheit, und das ist auch etwas, wo immer wieder Medien ins Spiel gebracht werden, dass sie auch dafür verantwortlich sein, dass das so ist. Gleichzeitig gibt es in der Gesellschaft aber immer mehr Bereiche, wo sich immer mehr Menschen engagieren. NGOs werden immer wichtiger und gewinnen an Bedeutung. Viele Menschen partizipieren in verschiedenen Bereichen. Das sind ganz neue Formen auch von einer politischen Partizipation. Das heißt ja, dass sozusagen aus dem, was früher, zumindest in meiner Jugend, noch sehr normal war, dass man Verantwortung delegiert, man geht wählen und dann sagt man, das sind jetzt meine Repräsentanten, dass sich das hin verändert, dass es viel zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Menschen machen bei Boykotten mit, bei Petitionen, gehen demonstrieren, vieles Gleiches mehr. Das heißt, dass die repräsentativen Formen der Demokratie ergänzt werden durch Formen von unmittelbarer Teilhabe. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Medien. Die Medien müssen sozusagen auf unterschiedliche Rollen, die es gibt in der Demokratie und wie sich Demokratie ausgestaltet, reagieren, damit sie die Öffentlichkeit weiter informieren können. Und so nehmen Medien in dem auch verschiedene Rollen wahr. Die Medien haben immer schon die Rolle gehabt, möglichst viele Menschen in ein demokratisches System oder in einen politischen Prozess einzubinden. Deswegen heißen sie ja Massenmedien, möglichst viele Menschen. Aber die Frage ist jetzt vielmehr die, mit welchem Ziel sie diese Einbindung machen und mit welchen Mitteln. Das kann man sich anschauen, indem man sich verschiedene Modelle von Demokratie anschaut und die Rolle, die die Medien in dem haben, also in diesen Modellen. Das schicke ich gleich voraus, diese Modelle, die existieren nebeneinander, die sind nicht abgegrenzt voneinander oder lösen sich nicht ab, sondern existieren nebeneinander. Da gibt es einmal dieses liberal-repräsentative Modell, das ist das, was in den meisten Verfassungen steht, also in einer repräsentativen Demokratie. Da wird davon ausgegangen, dass Medien Vermittler, Vermittlerinnen sind zwischen dem politischen System und den Bürgerinnen. Also die Bürgerinnen können bei der Wahl nur eine rationale Entscheidung treffen, wenn sie ganz konkrete Informationen kriegen. Das stellt an Medien sehr hohe Anforderungen. Sie brauchen Expertise, sie brauchen Objektivität, das sind diese Schlagworte, sie müssen rational berichten. Das Publikum ist dabei in einer sehr passiven Rolle, weil sozusagen in dem Wechselspiel zwischen politischem System und Medien nur sehr, sehr wenige Personen beteiligt sind. Die Medien müssen da auch unparteiisch berichten, sehr faktenorientiert informieren und vor allem ausgewogen. Ausgewogen heißt, eine Ausgewogenheit gemäß den politischen Kräfteverhältnissen. Die Bürger und Bürgerinnen, in dem Fall Leser und Leserinnen, sind in diesem Fall immer politische Subjekte, die kommen als Privatpersonen nicht vor und werden sozusagen von den Medien als Betroffene angesprochen. Dann gibt es das deliberative Modell, also ein beratendes Modell, das geht vor allem auf Jürgen Habermas zurück. Und der ist von der Vorstellung ausgegangen, dass von der Zivilgesellschaft getragener öffentlicher Diskurs entscheidend ist für Demokratie, dass Politik immer auf den reagiert. Trotzdem bleibt sozusagen der Wahlakt, irgendwann gehen die Menschen wählen, ein zentraler Punkt von dem Ganzen und es hält da die Trennung von öffentlich und privat nicht auf. Für die Medien heißt es, dass sie weniger so vermeintlich relevante Informationen bringen, sondern vielmehr an Themen- und Meinungsbildungsprozess durch die Vermittlung von ganz vielen, vielfältig verschiedenen Stimmen unterstützen. Also da wäre zum Beispiel das klassische Interview in der ZIP2, nicht wenn Politikerinnen da sitzen, sondern Expertinnen da sitzen. Man bezieht Expertinnen ein aus der Ökonomie oder aus sonst wo und lässt sich sozusagen Stellung nehmen über das, was die Politik macht. Und eben anders als im liberal-repräsentativen Modell bezieht sich da die Vielfalt eben nicht auf die Einbindung, wie ich jetzt in dem Beispiel gesagt habe, von staatlichen Akteuren, sondern eben von nichtstaatlichen, von NGOs und nicht ökonomischen Akteuren. Die Medienberichterstattung ist sozusagen in einer Dialogform orientiert. Und im Ganzen geht es darum, Ursachen, Bewertungen, Konsequenzen zu diskutieren, Lösungsansätze gemeinsam zu diskutieren. Und sozusagen das fließt dann wieder zurück in den politischen Diskurs. Dann gibt es das partizipatorische Modell. In der deliberativen Demokratie, da sind sozusagen die Akteure und Akteurinnen immer noch irgendwie organisiert, also zum Beispiel in NGOs eingebunden, in zivilgesellschaftliche Vereine. Und beim partizipatorischen Modell geht es aber dann darum, dass man wirklich möglichst alle einbindet. Das ist eine Riesenaufgabe. Also zu alle gehört da diese berühmte schweigende Mehrheit. Das heißt, da muss es auch ganz viel an den um Empowerment gehen, dass Menschen das kennen, dass Menschen wirklich partizipieren können. Da geht es viel um Motivation, da geht es um Aktivierung und man geht von der Vorstellung aus, dass das politische Interesse nicht von vornherein da sein muss, sondern dass es erzeugt werden kann. Und da können dann Medien sehr viele verschiedene Formen einsetzen, wie das gelingt. Da geht es oft um Emotionalisierung und mit dem eben auch Trennung von öffentlich und privat. Und es geht darum, dass sozusagen das Publikum sozusagen ein leidenschaftliches Interesse kriegt für etwas. Die Voraussetzung für solche Diskurse ist aber, auf andere Meinungen einzugehen und die auch zu respektieren, weil Vielfalt in dem Fall immer einer pluralen und diversen Gesellschaft entspricht. Weil ich es auch schon immer gesagt habe, der zentrale Akt ist das Wählen. Da geht man nicht so sehr aus, dass Wahlen das politische System stabilisieren oder auch rechtfertigen, sondern vielmehr eine Anerkennung von demokratischen Spielregeln, Menschenrechte und so weiter. Das Ganze darf man nicht vergessen mit der direkten Demokratie, weil in der direkten Demokratie ist ja der Fokus immer noch auf Abstimmungen bzw. Wahlen. Und sozusagen in diesem Bereich ungefähr bewegen sich Medien, verschiedene Medien und vor allem, wenn man über Qualitätsmedien redet, weil sie sozusagen Qualität auch, oder weil man sich andere Sachen anschauen muss, wenn man schauen will, welches Medium ist ein Qualitätsmedium, je nachdem, in welchem Demokratiemodell sich das bewegt. Da steht jetzt Einschub. Also sozusagen, das ist ein Ausgangspunkt, von dem wir beide ausdenken. Und bevor ich jetzt zur Tiroler Medienlandschaft komme, möchte ich kurz die österreichische umreißen, weil die, sagen, wenn man auf die schaut, eine sehr spezielle Situation auch hat. Weil die ist vor allem geprägt von zwei Faktoren. Wenn man sich im Printbereich anschaut, dann gibt es eine Konzentration auf ein paar ganz wenige Eigentümer, wie Raiffeisen, die katholische Kirche, und ein paar ganz wenige Familien. Ich lasse jetzt immer da einmal den Öffentlich-Rechtlichen weg, den ORF. Vor allem der Boulevard ist extrem geprägt durch zwei Familien. Wenn ich auf Raiffeisen eingehen darf, Raiffeisen ist 50% Eigentümer vom Kurier. Der Kurier ist mit zwei anderen, der Kronenzeitung und der Funke Media Group, Eigentümer von der Mediaprint. Die Mediaprint ist immerhin der drittgrößte Medienkonzern in Österreich. Raiffeisen haltet Anteile an der Verlagsgruppe News, das heißt an Profil, Format oder News. Die katholische Kirche, das wissen die wenigsten, ist einer der größten Medienkonzerne in Österreich. 80% der niederösterreichischen Nachrichten kann der katholischen Kirche und vor allem 96,7, glaube ich, über 96% von Styria, dem viertgrößten Medienkonzern in Österreich. Styria hat die kleine Zeitung, das kennen wahrscheinlich die Leute aus Osttirol, die ist schon eher in Kärnten und der Steiermark. Da gehört die Presse, da gehört aber auch Regionalmedien Austria. Das sind diese ganzen Bezirksblätter, die es österreichweit gibt, auf die ich gehe später nochmal ein. Die gehören auch der katholischen Kirche, also Styria zu 50%. Der Boulevard ist in der Hand von zwei Familien. Im Grunde, das sind die Dicherns, der Christian Dichernd ist der Chef von der Kronenzeitung. Und seine Ehefrau, die Eva Dichernd, Chefin von Heute, der größten Gratiszeitung in Österreich, die beide bei Weitem, jeweils einzeln, bei Weitem die höchsten Auflagen haben und bei Weitem die meisten Leserinnen haben. Die zweite Familie sind die Fellners, der Wolfgang und der Helmut Fellner, denen gehört die Mediengruppe Österreich, die Gratiszeitung Österreich, die bei uns jetzt nicht so sehr verbreitet ist, aber auch Ö24 Radio bzw. Ö24 TV, wo der Sohn von Wolfgang Fellner, der Niki Fellner, der wird uns auch nochmal begegnen, Geschäftsführer ist. Weiters gehört ihnen, haben sie Beteiligungen an der Antenne Österreich, also an Radio, das es eigentlich in jedem Bundesland gibt. erwähnen, weil er seit letztes Jahr der zweitgrößte Medienkonzern in Österreich ist, möchte ich auch das Red Bull Medienhaus mit 520 Millionen Umsatz. Das ist Servus TV und dann gibt es halt noch so ein paar Magazine, bei denen ist halt die Besonderheit, dass der Chef, der Dietrich Mateschitz, Alleineigentümer ist von dem Ganzen und sozusagen diese Medien, die unter diesem Red Bull Medienhaus sind, keinen finanziellen Druck haben. Da geht es nicht um Geld, das leistet der sich, man vermutet, aus verschiedenen Dingen. Er wollte immer so ein weltweites Red Bull TV machen, das hat er nicht gemacht. Wenn man den neuesten Online-Auftritt von ihnen anschaut, das Addendum, das sehr auf Rechercheplattform macht, kann man eher politische Gründe vermuten. Der zweite Faktor, warum die österreichische Medienlandschaft so ist, wie sie ist, mit hoher Konzentration und so weiter, ist der, dass der Rundfunk erst sehr, sehr spät liberalisiert worden ist. Bis 1998 hat es ein ORF-Monopol gegeben, also sozusagen hat es nur den ORF gegeben. Und erst seitdem ist der Rundfunkmarkt da geöffnet worden. Der ORF ist aber nach wie vor der bei Weitem größte Medienkonzern in Österreich mit über 1 Milliarde Euro. Umsatz und den in jedem Bereich den höchsten Einschaltquoten, was zur Folge hat, dass, und das sagt jetzt jemand, der in Medienpolitik und auch im Bund in Medienpolitik sehr engagiert war und ist seit Jahren, dass Medienpolitik in Österreich einzig und allein Politik gegen den ORF ist. Wenn ich sage Medienpolitik, möchte ich ja kurz sozusagen auf Regulierung eingehen, wie in Österreich Medien reguliert werden vom Gesetzgeber. Ich habe es eh schon angedeutet, wenn jede Medienpolitik Politik gegen den ORF ist, ist der ORF das am weitesten regulierte Medium. Es gibt ein eigenes Gesetz, das ORF-Gesetz. Der ORF hat ganz einen bestimmten Programmauftrag, dem er folgen muss, hat ganz viele verschiedene Einschränkungen, was er alles nicht machen darf, wie zum Beispiel eine Limitierung bei Internetauftritten, Social Media ist ganz, ganz schwierig und so weiter. Danach, also nach dem ORF, ist am meisten der Hörfunk reguliert. Egal, ob der privatkommerzielle oder der privat-nicht-kommerzielle, die unterliegen dem Privatradiogesetz. Das sieht relativ große Hürden vor, dass man Lizenzen kriegt. Also da muss man Lizenzen beantragen, die kriegt man dann für 10 Jahre. Da muss man nachweisen, dass man das ökonomisch, technisch kann. Man muss nachweisen, dass man der Meinungsvielfalt dient. Dann kriegt man eine Frequenz und die darf man dann bespielen und wird da im Laufe dessen aber eigentlich laufend und ständig kontrolliert von der Com Austria, dieser Behörde, die diese Frequenzen gibt. Fernsehen ist schon eigentlich fast gar nicht mehr reguliert. Es gibt schon eben auch für privates Fernsehen, für kommerzielles Fernsehen sowas wie Werbebeschränkungen. Aber es gibt zum Beispiel lediglich eine Anzeigenpflicht. Wenn ich sage, ich will jetzt ein Fernsehen machen, dann muss ich der Behörde nur mitteilen, ich mache jetzt ein Fernsehen. Ich muss keine Ansuchen stellen, dass ich das darf. Das sieht man zum Beispiel auch an dem, dass es in Tirol, wer hätte das geahnt, also wirklich regionale Fernsehens in Tirol, die auch da gemacht werden. Es gibt 45 TV-Anstalten in Tirol. Nur 14 Radios, wobei 3 von diesen 14 eingebunden sind. Printmedien sind eigentlich auch gar nicht reguliert, da wird der Regulierung erst, reguliert außer strafrechtliche Belange natürlich und so weiter oder medienrechtliche Belange, aber da wird der Regulierung erst schlagend, wenn man Presse- oder Publizistikförderung beantragt, dann muss man da auch gewisse Kriterien erfüllen. Und Online-Medien ja sowieso. Ich meine, es gibt zwar das audiovisuelle Mediendienstegesetz inzwischen, wo es sozusagen versucht wird, Online-Medien zu regulieren. Das wird aber nur schlagend, wenn sie ganz bestimmte Sachen machen und nicht prinzipiell. Dann schauen wir nach Tirol. Die Medienlandschaft in Tirol. Sozusagen, und ich gehe jetzt auch wieder von einer Medienlandschaft aus, wo es tagesaktuelle Berichterstattung gibt oder zumindest einen Bezug zu politischen Vorkommnissen, wo probiert wird, über man vielleicht auch kulturelle oder gesellschaftspolitische Themen zu berichten. Weil schon gibt es ganz viel. Es gibt zum Beispiel 65 Magazine, die in Tirol hergestellt werden. die erfüllen das teilweise vielleicht wie die Tiroler Arbeiterinnenzeitung, also die AK-Zeitung. Aber diese 65 gehen eben von der AK-Zeitung bis zum Passivhaus-Magazin. Eine wirkliche Tageszeitung, die sozusagen regional für Tirol ist, gibt es nur eine. Die kennen wir alle, das ist die Tiroler Tageszeitung. Und wenn man will, die TT Kompakt, die Gratis-Version von dem Ganzen. Es gibt zwei österreichweite Zeitungen, die sozusagen mit dem Tirol-Teil arbeiten, mit eigenen, immer nur eigenen Redaktionen da, beziehungsweise Redakteurinnen, Büros, glaube ich, haben sie beide keine mehr, der Kurier und die Krone. Und die überregionalen, die sich aber Korrespondentinnen sozusagen leisten in Tirol, das ist die kleine Zeitung, eben die versorgt vor allem Osttirol, Österreich, die Presse und der Standard. Und wenn man dann noch die Dolomiten dazu nimmt, also wenn man sozusagen den italienischen Teil da dazu tun, dann gibt es ganze 9 Tageszeitungen in Tirol. Zu den Besitzverhältnissen habe ich zu den österreichweiten eh schon was gesagt und zu anderen komme ich dann noch. Es gibt schon noch jede Menge an Zeitungen. Es gibt Bezirkszeitungen vom Brixentaler Boten bis zu den Bezirksblättern, die wir auch alle kennen. Es gibt Betriebszeitungen, Gemeindezeitungen, es gibt auf der Uni Zeitungen, es gibt Parteizeitungen, Verbands- und Vereinszeitungen, die sich aber sozusagen alle nicht wirklich mit einem tagesaktuellen politischen Geschehen beschäftigen. Der totale Platzhirsch, wie gesagt, die Tiroler Tageszeitung im Eigentum der Moser Holding. Die Moser Holding ist nach dem ORF, dem Red Bull Medienhaus, der Mediaprint und der Styria, die alle schon vorgekommen sind, der 5. Medienkonzern in Österreich, hat 183 Millionen Umsatz, Reichweite in Tirol von 44%, am Sonntag sogar noch ein bisschen mehr. Und mit dem ist sie schon einmal die Zeitung, das meinungsmachende Medium in Tirol. Das schafft sie vor allem auch deswegen, weil sie dann sozusagen dann noch mehrere Mittel dazu benutzt. Es gibt den Internetauftritt dt.com, der glaube ich inzwischen auch 50% Reichweite hat. Der Moser Holding gehört zu 100% Live-Radio Tirol. Sie hat Anteile an Welle 1, sie hat Anteile an U1, früher Radio Unterland, jetzt Unterhaltung 1. Und sie hat Anteile an Tirol TV. Dann kehren ja diese Bezirksblätter, das habe ich eh schon angedeutet, über die RMA, die Regionalmedien Austria, die 127 Lokal- und Regionalzeitungen in ganz Österreich machen, meistens, ausschließlich sogar als Gratiszeitungen. Eben gehört 50% der Moser Holding und 50% der Styria. Einen wirklich ernstzunehmenden Konkurrent hat die, als Printmedium, hat die Tiroler Tageszeitung gar keinen eigentlich. Mir ist da immer wichtig zu erwähnen, dass sozusagen die einzige Zeitung ist zwar Monatszeitung, die sozusagen nicht der Tiroler Tageszeitung gehört, aber sich auch mit politischen Themen beschäftigt, wenn auch der Schwerpunkt auf Sozial- und Kulturpolitik liegt. Der 20er ist die Tiroler Straßenzeitung, die im Gegensatz zu vielen Straßenzeitungen in Österreich oder auch weltweit eigentlich das Konzept verfolgt, dass sie eine eigene Redaktion betreibt, also dass nicht Verkäuferinnen, wie das schon bei Straßenzeitungen oft üblich ist, Artikel schreiben, sondern dass diese Redaktion macht und sozusagen mit dem eine Zeitung ausergibt. Der andere Konkurrent, das Echo, das es einmal gegeben hat, das sozusagen Vorbildprofil, Tiroler Politikmagazin, ist vor ein paar Jahren eingestellt worden. Beim Hörfunk, also Radio, da ist natürlich auch der ORF mit Radio Tirol der bei weitem größte Anbieter. Und schon kann man sozusagen auch diese Konzentration, die es auch in diesem Bereich gibt, erkennen, wieder, es gibt die Antenne Tirol. Die Antenne, also ich zähle jetzt einfach alle Radios auf, die in Tirol empfangen werden können. Die Antenne Tirol, die gehört der Manni Medien GmbH. Und diese Manni Medien GmbH gehört einem Hans Bodendorfer, der ist Rechtsanwalt in Wien. Und der zweite Gesellschaft ist der schon erwähnte Niki Fellner, also der Sohn von Wolfgang Fellner, der Geschäftsführer von Ö24. Die Antenne Tirol kauft übrigens die Nachrichten, die auf ihr laufen, von Krone Hit zu. Dann gibt es die Welle 1. Die haben 3 Gesellschaften gegründet, weil die gibt es im Oberland, die gibt es in Innsbruck und die gibt es im Außerfern. Die Außerferner Mediengesellschaft gehört zu 100%, die Lokalradio Innsbruck GmbH zu 91% und die Radio Oberland GmbH zu 20% dem Florian Nowak, das heißt seiner Firma, die Schallwellen Lounge GmbH. Der Florian Nowak betreibt in ganz Österreich an verschiedensten Standorten dieses Lounge FM Radio, das es auch in Innsbruck und Umgebung zu hören gibt und ist einer, der immer wieder versucht, aber es noch nicht geschafft hat, neben Krone Hit die zweite österreichweite Privatradiolizenz zu bekommen. Dann Radio Energy, das gibt es auch in fast allen Bundesländern, ist eine ziemlich schräge Gesellschaft, weil sie über ganz, ganz verschiedene Beteiligungen und Konstruktionen im Grunde zu 100% einer Stiftung gehört, die in Paris sitzt. Was ich interessant finde, weil das eigentlich nicht geht, weil Radios oder Hörfunk und auch Fernsehen, Rundfunk in Österreich mehrheitlich in österreichischem Eigentum sein muss, dass man das machen kann. Dann gibt es dieses U1, ich habe es auch schon erwähnt, das auch zu 20% der Moser Holding gehört, ist einer von den erfolgreichsten Sender in ganz Österreich. Also auch wenn man sich das kommerziell anschaut und von den Einschaltquoten her, spielt halt sehr auf Volksmusik und mit sämtlichen Menschen, die bei Radio Tirol in Pension gehen, während bei Radio U1 verpflichtet, ist aber sehr, sehr erfolgreich. Dann gibt es noch so Exoten in Tirol wie Klassikradio, das aus Augsburg kommt und auch über, ich würde sagen, einen Strohmann ein österreichisches Besitzverhältnis hat. Dann in Innsbruck jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr T-Rock, die spielen Rockmusik. Radio Maria, das gibt es eigentlich auch in ganz Europa überall, aber das sind immer über eigene Vereine organisiert und haben einen Dachverband. Radio Osttirol ist auch ein Radio, von dem ich sehr viel halte. Die probieren so einen Mix zwischen kommerziell, privat und nicht kommerziell. Sind auch extrem erfolgreich. Die Besitzverhältnisse sind allerdings auch ein bisschen schräg, weil sie auch über ganz, ganz viele verschiedene GmbHs, Stiftungen und so weiter zu 100% im Eigentum von der Bezirkslandwirtschaftskammer Lienz sind. Und nachher gibt es natürlich noch Freirad, das exotischste von allen. Da sagt die Geli dann noch was dazu. Im TV-Bereich vielleicht noch kurz, da gibt es neben dem ORF Tirol eigentlich nur Tirol TV. Ich habe schon gesagt, es gibt eigentlich 45 lokale Fernsehanstalten. Da sind aber die allermeisten, weil Fernsehen ist einfach brutal teuer, Wetterkanäle und so Infokanäle für Touristinnen, die sich Tourismusvereine leisten. Tirol TV eben, wie gesagt, auch Beteiligung von der Moser Holding. Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf ein paar Blogs, die es gibt oder Internetauftritte, die auch versuchen, sozusagen tagespolitisches Geschehen abzubilden. Man, die Divac.org kennen fast alle. Dem Markus Wilhelm gelingt es, sehr oft auch Themen zu setzen, die andere Medien aufgreifen. Inwieweit das Journalismus ist, ist was anderes, aber sagen, er versucht zumindest da diese tagesaktuelle Geschichte. Das Gleiche gilt für Prof. Innsbruck, das da in Innsbruck ist, die das teilweise versuchen, obwohl gut die Hälfte der Berichterstattung eigentlich Veranstaltungsankündigungen sind. Dann gibt es ja noch diesen Zauberfuchs, auch wenn er jetzt, zauberfuchs.com, auch wenn er jetzt sehr viel weniger macht. Der ist gegründet worden von der Irene Heiß noch in ihrer Zeit, als sie Journalistin war und nicht im Innsbrucker Gemeinderat saß und machen jetzt andere Leute. Das Vorbild von YouTube war immer ZapTV. ZapTV gibt es seit 20 Jahren, ist viel, viel älter als wie YouTube und macht vor allem Kulturberichterstattung, hat immer schon und immer noch wahnsinnig wenig Ressourcen, das merkt man dem auch an, aber sozusagen das Bestreben gibt es und es gibt auch das Bestreben nach einer guten Berichterstattung. Wenn man wirklich gute Internetauftritte anschauen will, muss man nach Südtirol schauen, Salto BZ in Bozen, das ist sozusagen ein qualitätsvoller, tagesaktueller Journalismus, der da gemacht wird, oder in Bezug auf Kultur- und Kunstberichterstattung das franzmagazin.com in Bozen. Und weil man nie vergessen darf, was man selber tut, beziehungsweise die eigene Uni tut, möchte ich auch noch einen Podcast erwähnen. Das ist auch sozusagen eine neue Medienform. Das ist Zeit für Wissenschaft, der auch an der Uni Innsbruck gemacht wird, von der Melanie Bartos und sozusagen qualitätsvoll und sehr hochwertig ist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Überblick über die Medien in Tirol ist ja sehr eingeschränkt, sozusagen aufgrund dessen, dass wir davon ausgehen, dass es halt um Informationen geht und dass Information auch qualitätvoll sein soll. Und mit dem gebe ich jetzt an die Geli weiter.
Jetzt sind wahrscheinlich alle schon von Zahlen erschlagen, aber ich habe noch ganz kurz eine zum Draufsetzen. Worum reden wir überhaupt über das in Bezug auf klassische Medien? Weil es gibt ja immer wieder die Diskussionen, das Aussterben der Zeitung, das Aussterben von Radio, braucht es überhaupt nur im Zeitalter des Internet? Und da kann ich nur sagen, ja, es braucht es und auch die Zahlen zeigen schon Veränderungen, aber keine wirklich besorgniserregenden noch. Es ist recht schwierig, da wirklich umfassende Statistiken dazu zu finden. Also ich habe das jetzt aus mehreren Quellen, die RTR, das ist die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH, also die alles reguliert, was mit Radio, Fernsehen und Telekommunikationsdienst hat. Die gibt immer so einen Kommunikationsbericht aus. Es gibt die Mediaanalyse, es gibt den Radiotest und so weiter. Und es gibt in Deutschland eine große Statistikdatenbank, die nennt sich Statista, die vor allem auch für Medien ganz viele Daten sammelt, damit Medien, wenn sie Statistiken brauchen, auf die zugreifen können. So ein wichtiges Ding, eben warum reden wir über das? Laut Statista ist an einem normalen Wochentag in Österreich im Jahr 2017 von der Gesamtbevölkerung in Österreich, die nutzen das Fernsehen 133 Minuten täglich, das Radio 113 Minuten, das Internet 58 Minuten, Tageszeitungen 20 Minuten, zeitversetztes Fernsehen 5 Minuten und Zeitschriften und so Wochenzeitungen 4 Minuten durchschnittlich am Tag. Also man sieht schon, Fernsehen hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert, obwohl die Zahlen leicht zurückgehen. Wenn wir aufs Fernsehen hinschauen, in Österreich hat der ORF einen Gesamtanteil, also von denen, die Fernsehen schauen, ab dem Alter 12 plus, schauen 33,9% irgendwas vom ORF. Also das heißt, ein gutes Drittel konsumiert nach wie vor ORF und nicht die privat-kommerziellen. Wenn man es genauer anschaut, ist ORF 2 sein bisschen mehr wie 20%, ORF 1 10%, dann kommt schon weiter hinter Puls 4 mit 3%, ATV mit 2,6%, Servus mit 2,1%, ORF 3 mit 2% und ATV 2 mit 0,7%. Das heißt, alle anderen, die es gibt, so wie Ö24 TV oder GoTV, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt aber auch, die Zahlen klingen ja extrem niedrig, dass einfach in Österreich, das einfach ein sehr kleiner Markt ist, Deutschland noch sehr groß mitspielt und eben Deutschland auch ja dabei ist, ganz viele österreichische privaten Sender aufzukaufen und so Mediengruppen zu machen. Und die haben natürlich sehr hohe Anteile, die sind aber in der Statistik nicht erfasst, weil es um österreichisches Fernsehen geht. Beim Radio ist es so, dass das konstant seit Jahren zurückgeht. In einem Schnitt von 2007 bis 2017 von 205 Minuten täglich auf 179. Und auch dort ist wieder so, dass der ORF den großen Anteil hat von den österreichischen Radios, nämlich 60%. Davon fallen 40% auf Ö3, 15% auf die regionalen, also die Bundeslandradios 3% auf Ö1 und 3% auf FM4. Und das heißt, im Ö3 ist nach wie vor die große Cash-Cow vom ORF. Und die ganzen Privatkommerziellen, die wir vorher gehört haben, teilen sich den Rest von ca. 36% auf. Wie hoch ein Menschenradio, das finde ich auch sehr spannend. Das ist auch was sich sehr ändert. Und da gibt es eine Statistik aus dem Jahr 2017 von über 10-Jährigen, also 10 plus. Das meiste nach wie vor Radio mit einem Radio als einem Standgerät sein knapp 52% und dann kriegen wir als nächstes Autoradio mit über 46% und dann Kabel, Satellit, Internet, Smartphone spielt beim Radiohören eigentlich keine Rolle. Außer wenn man die 14- bis 29-Jährigen anschaut, die nutzen nur zu einem Drittel das Radiostandgerät als Quelle zum Radiohören und machen das mehr vor allem über das Smartphone. Und da wird die Entwicklung hingehen. Podcast ist schon gefallen, auf das Thema werde ich später dann nochmal kommen. Umgekehrt zum Radio gibt es beim Internet logischerweise einen konstanten Anstieg. Von 2000 bis 2017 ist es von 2,1 auf 7,7 Millionen Nutzerinnen in Österreich angestiegen. Also es gibt noch Gegenden, wo es kein Internet gibt, aber es werden immer weniger. Und da ist so, also es geht sozusagen nach unten die Nutzung von einem Standgerät oder Laptop, nämlich in die letzten 3 Jahre von 200 auf 170 Minuten täglich. Und es geht aber aufwärts mit Smartphone von 95 auf 114 Minuten täglich. Also das sind, glaube ich, die Sachen, die sich groß ändern. Zum Thema Zeitungen, weil das vorher auch viel Thema war, da ist so, dass, wie eh schon erwähnt, den großen Anteil, also von Tageszeitungen rede ich jetzt, bei 14-Plus-Jährigen den großen Anteil hat die Kronenzeitung österreichweit mit fast 30%. Gefolgt von der Gratiszeitung Heute mit 12,6%, dann Kleine Zeitung 10%, Kurier 7,3%, Österreich, die zweite große Gratis-Tageszeitung in Österreich mit 7%, Standard 6,5%, Oberösterreichische Nachrichten 5%, die Presse 4%, Tiroler Tageszeitung 4%, Salzburger Nachrichten 3,5%, Vorarlberger Nachrichten 2,2%. Und da vielleicht nochmal zur Erinnerung, Kronenzeitung und Heute sind beide fest in der Hand der Familie Dichand, also die kommen quasi aus demselben Haus. Und noch ein Beistrich dazu, da komme ich später auch nochmal, aber vielleicht habt ihr ja schon einmal gehört vom sogenannten Ehrenkodex der österreichischen Presse, also ein Richthandbuch herausgegeben vom österreichischen Presserat, auf den komme ich dann später auch nochmal zu sprechen, der gilt in Österreich nur für den Printbereich und sozusagen alle Zeitungen suchen sich selber aus, ob sie Mitglied werden beim Presserat oder nicht und sich sozusagen diesem Ehrenkodex unterwerfen oder nicht. Und die zwei Zeitungen, die von über 40% der Menschen in Österreich täglich gelesen werden, sind nicht Mitglied in diesem Presserat. Und alle anderen schon. Also das finde ich schon auch sehr wichtig zu bedenken in Bezug auf die Medienlandschaft in Österreich. Okay, aber jetzt ist genug mit Zahlen. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen auf diese verschiedenen Demokratiemodelle, die vorher vorgestellt worden sind, also das liberal-repräsentative, das deliberative und das partizipatorische. weil das ja auch schon von Markus angesprochen worden ist, dass die einfach auch als Folge verschiedene Anforderungen an die Medienarbeit haben. Es ist auch schon darum gegangen, dass in der Bevölkerung die Bereitschaft zunimmt, dass sich die Zivilgesellschaft in politische Meinungsbildungsprozesse und Entwicklungsprozesse immer mehr einbringt. Auch das hat Auswirkungen auf die Medien, wie wir schon gehört haben. Was heißt das jetzt für den Rundfunk? Es gibt einen Artikel von der Marine Beaufort, die ist Mitarbeiterin in der Akademie der Wissenschaften. Die Akademie der Wissenschaften macht diesen vorher erwähnten Media Pluralism Monitor, den Medienvielfaltsmonitor. Das heißt, im Auftrag der EU-Kommission seien verschiedene universitäre Einrichtungen beauftragt, die Medienvielfalt in ihrem jeweiligen Land zu beobachten in Bezug auf Medienvielfalt oder Aspekte der Regulierung und der Organisation und das bewerten und gegenüberstellen. Im Jahr 2017 haben da jetzt schon 26 Länder daran teilgenommen und das wird einfach jährlich gemacht. Und die kommen zu dem Schluss, dass Vielfalt für ein demokratisches Mediensystem auf allen Ebenen konstruktiv ist. Das heißt, sowohl in der Struktur, in der Organisation, in der Kommunikation, im Inhalt und in den Formaten. Und die Marine Beaufort hat eben einen Artikel geschrieben, der ist vom 4. September im der Standard AT, in der Rubrik Blog, ein Fall für die Wissenschaft mit dem Titel Was der Rundfunk für die Demokratie machen muss und wirft da einen Blick drauf, in den Förderrichtlinien für Rundfunk in Österreich, was spielt da Vielfalt und was spielt da Demokratie für eine Rolle in den verschiedenen also Rundfunksektoren. Oder eigentlich muss ich sagen, in den Radiosektoren. Alle haben gemeinsam, dass sie über das öffentliche Leben informieren müssen,